Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie jetzt zum voraussichtlich letzten Mal aktuell aus St. Petersburg vom zu Ende gehenden internationalen Wirtschaftsforum. Sie sind hier richtig bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich. Und wir werden auch im Laufe dieser Sendung die neue E-Paper-Ausgabe, die neue Weltwoche E-Paper-Ausgabe für Deutschland vorstellen, vom Samstag, dem 21. Juni 2025. Aber vorher muss ich noch eingehen auf das Abschlussplenum, die Plenarsitzung hier am Internationalen Wirtschaftsforum. Das ist plangemäß jeweils der Höhepunkt. Und vor allem die Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist da mit Spannung erwartet worden. Er hat ausschließlich zu wirtschaftlichen Themen gesprochen, da den Eindruck zu vermitteln versucht und dies auch überzeugend getan, dass Russland sehr stark dasteht, dass die Wirtschaftssanktionen der russischen Wirtschaft nichts anhaben können oder fast nichts und dass der Druck aus dem Ausland die russischen Unternehmen, die am Wirtschaftsprozess beteiligten Personen, noch innovativer gemacht hätten. Darüber hinaus wurden verschiedene Projekte vorgestellt und eben das Bestreben, Russland zu einem Hochlohnland entwickeln zu wollen, und zwar nicht aufgrund eines Mangels an verfügbaren Arbeitskräften und Fachkräften, sondern aufgrund einer stark verbesserten, auch wertschöpfungsintensiven Wirtschaft. Das war die Ansprache, das war interessant. Und übrigens auch für mich in dem Sinn erhellend, als im Verlauf der Woche mir doch einige Gesprächspartner diesen Eindruck aus unterschiedlichster Warte bestätigten. Ich habe zum Beispiel gestern lange mit einem aus Deutschland stammenden, sehr erfolgreichen Hotelier in St. Petersburg gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ja, wie sind die Sanktionen des Westens hier zu spüren? Und er hat mir ganz offen erklärt, ja, er merke gar nichts. Zwar seien die Preise etwas gestiegen, das stimme, auch gewisse Lieferfristen hätten sich vielleicht etwas verlängert, aber man könne alles kaufen, es gäbe keinen Mangel und sein Eindruck sei, dass die Wirtschaftssanktionen Russland erstaunlich wenig treffen würden und dass sogar die Russen überrascht seien über den geringen Effekt, über die eben kaum spürbaren Sanktionen aus dem Westen. Das sind Einzelstimmen, das ist nicht ein aggregierter, statistisch oder empirisch erhärteter Gesamteindruck, aber es sind doch auch Facetten, es sind Anekdoten, die vielleicht etwas konterkarieren, was wir bei uns die ganze Zeit lesen können. Sehr interessant jetzt zum Abschluss dann vor allem die Diskussion zwischen Wladimir Putin, dann dem Präsidenten von Indonesien, der hier war. Auch eine beeindruckende Persönlichkeit, muss ich sagen. Jetzt einfach von seiner ganzen Art des Vortrags, von der Ausdrucksweise, von seinen Kommentaren. Der Vizepremier von China war auf dem Podium, der Vizepräsident von Südafrika und ein hochrangiger Vertreter des Königtums Bahrain aus dem Golfgebiet, aus der arabischen Welt. Und die Themen, die da intensiv natürlich zu reden gegeben haben, einerseits der Nahostkonflikt, aber auch der Ukraine-Konflikt. Und der Moderator, der seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat, hat da ein paar Mal den russischen Präsidenten richtiggehend mit Fragen bombardiert, und zwar um einiges kritischer, als das damals Tucker Carlson getan hat, der amerikanische Starjournalist. Und eine Frage, die da der Journalist an den Präsidenten Putin richtete, war die Frage, ob er von der Ukraine das Gleiche verlange wie gewissermaßen die Vereinigten Staaten und Israel vom Iran, nämlich die bedingungslose Kapitulation. Also würde Russland nur die bedingungslose Kapitulation der Ukraine akzeptieren, jetzt als Ausgang des Krieges? Und das hat Putin ganz klar dementiert. Er hat gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen zurück zu jener Unabhängigkeitserklärung der Ukraine von 1991, als stipuliert worden sei, dass die Ukraine ein unabhängiges, blockfreies, neutrales und nicht nukleares Land werde. Und das sei verletzt worden, auch durch massive Einmischung des Westens, durch verfassungswidrige Absetzung eines damals gewählten Regimes, einer Regierung. Er sprach da auf den Putsch von 2014 und dann durch die faktische Eingliederung der Ukraine in die NATO-Militärallianz. Putin drückte sich da sehr konkret, aber auch gewählt und diplomatisch, würde ich sagen, überlegt aus. Denn er hat darauf verzichtet, die jetzige amerikanische Regierung zu kritisieren. Er hat sehr stark die europäischen, also die EU-Regierungen kritisiert, hat die als eigentliche Kriegsverlängerungspartei bezeichnet. Aber die Amerikaner, jetzt mit Ausnahme der Biden-Regierung, sind von ihm pfleglich behandelt worden. Russland wolle eine Sicherheitssituation schaffen in der Ukraine, also ein neutrales Land, und die militärischen Realitäten auf dem Boden müssten von der ukrainischen Regierung beachtet werden. Das sei die Grundlage für einen Frieden, der eben unter Berücksichtigung der nationalen Interessen Russlands zu erfolgen habe. Das sei die Position, die man seit vielen Jahren vertrete. Und Putin bekräftigte mehrfach, dass er immer wieder die Hand ausgestreckt habe für Verhandlungen, dass aber die ukrainische Seite eben vor allem von den EU-Staaten gewissermaßen aufmunitioniert. Da erinnert er an die Episode, dass der britische Premier Boris Johnson 2022 die Friedensverhandlungen zum Entgleisen brachte. Aber Russland, das war die Position von Putin hier, habe die Hand immer ausgestreckt und gesagt, nein, lasst uns hier einen Frieden finden. Wenn ihr weitermacht, werden wir immer noch bereit sein zu verhandeln, aber unter erschwerten, verschlechterten Bedingungen. Und er bekräftigte auch, dass die russische Armee auf breiter Front am Vorstoßen sei, dass die Ukraine große Probleme habe, überhaupt noch das Personal zu finden. Das sind die Aussagen des russischen Präsidenten zum Thema des Ukraine-Kriegs. Interessant dann auch, was er auf Fragen nach der Situation im Nahostkonflikt Iran und Israel zu sagen habe. Der aus der arabischen Welt stammende Moderator fühlte da Putin intensiv auf den Zahn. Er zitierte Medienberichte, in denen den Russen vorgeworfen werde, sie als Verbündeter des Iran würden nun ihren Bundesgenossen im Stich lassen, ob er ein ja eben unverlässlicher Kantonist sei. Putin hat dann seinerseits erklärt, nein, das sei er nicht. Aber man müsse zwei Faktoren hier in Rechnung stellen. Erstens gäbe es sehr viele ehemalige Sowjet- und Russlandbürger, die heute in Israel leben würden. Israel sei fast so ein russisch sprechendes Land. Das sei wichtig, es gäbe da eine enge Verbundenheit. Und man sei auch freundschaftlich tatsächlich verbunden mit dem Staat Iran. Und man würde den Iran unterstützen bei der Vertretung seiner legitimen Sicherheitsinteressen. Und dazu gehöre ein friedliches Atomprogramm. So hat es Putin ungefähr sinngemäß formuliert. Er gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass er immer noch an eine politische Lösung glaube, dass es also einen Kompromiss gibt, der einerseits die Sicherheitsinteressen Israels garantiere und berücksichtige und andererseits auch dem Staat Iran die Chance lasse, auf friedliche Art und Weise ein Atomprogramm zu entwickeln. Er sei überzeugt, dass das möglich sei. Allerdings wolle sich Russland hier nicht als Vermittler nach vorne drängen, wolle sich Russland hier nicht in Szene setzen, aber man werde Ideen präsentieren, Vorschläge machen zu einer hoffentlich gedeihlichen Beilegung dieses Konflikts. Bei dieser Gelegenheit sagte Putin auch, dass sich die Weltordnung verändere, weg von einer unipolar durch die Vereinigten Staaten von Amerika, durch den Westen dominierten Welt hin zu einer multipolaren Welt. Das sei unvermeidlich, das sei wie der Sonnenaufgang, dem man sich nicht entziehen könne. Und Russland versuche in dieser Entwicklung mitzumachen, dabei zu sein, sich nicht dagegen zu stemmen. Und vor diesem Hintergrund sei auch die Freundschaft zu China zu sehen. Das sei eine Freundschaft, die sich nicht gegen andere Staaten Staaten richte. Er wolle da keine Blockbildung, aber er sehe eine neue Welt der verschiedenen Zentren, der gleichberechtigten Zusammenarbeit, des Zusammenwirkens und der Mehrung des wechselseitigen Wohlstands. Das sind Aussagen, die er da gemacht hat, sehr intensiv und ich muss sagen, auch kritisch befragt vom Moderator, der ihm da also phasenweise wenig Spielraum gab und ziemlich hart da auch auf einzelnen Punkten insistierte. Für mich noch auffällig und ja, in dem Sinn bemerkenswert, dass mir eben der indonesische Präsident, ein früherer General, dem auch allerlei vorgeworfen wird, weil er mit der Suharto-Regierung, der Regierung eines Diktators damals in Indonesien, sehr eng zusammengearbeitet hat, auch in dessen Familie eingeheiratet hat. Das wird ihm sehr stark vorgeworfen. Aber ich hatte jetzt da von der rein äußerlichen, oberflächlichen Betrachtung einen guten Eindruck. Ich werde dann sicherlich meine Notizen da noch etwas weiter verarbeiten. Vielleicht etwas noch interessant. Putin hat sich länger darüber geäußert, wie eigentlich der Ukraine-Krieg entstanden sei. Und er hat da in der Geschichte ja, die letzten 20 Jahre oder noch über die letzten 20 Jahre zurückgeblättert und hat gesagt, ja, es habe 5 bis 6 NATO-Osterweiterungsrunden gegeben. Russland habe sich immer dagegen ausgesprochen, aber die Bedenken, die Mahnungen seien in den Wind geschlagen worden. Und die Ukraine sei einfach ein Spezialfall. Russland würde der Ukraine nicht bestreiten, ein unabhängiger, souveräner Staat zu sein. Aber sicherlich dürfe es Russland nicht zulassen, dass dort Ultranationalisten und Neonazis, wie er es formulierte, aufgehetzt und aufmunitioniert vom Westen eine antirussische Politik betreiben würden. Großen Applaus im Saal gab es dann, als Putin auf die geschichtliche Verbundenheit der beiden Völker, der Ukrainer und der Russen, hinwies. An einem Punkt sagte er sogar, ja, die Ukraine, die Ukrainer und wir, das sind die gleichen Leute, wir sind im Grunde ein Volk. Und da hat sich gewissermaßen eine patriotische Applausaufwallung im Saal ergeben, sodass ziemlich klar war, wie hier der Tenor in St. Petersburg läuft. Übrigens auch interessant, eine Frage, die ich öfters gestellt habe, wie steht die russische Bevölkerung heute jetzt zu ihrem Präsidenten? Ich würde sagen, im Herbst 22, Frühjahr 23, als ich nach längerer Zeit erstmals wieder in Russland war, da gab es sehr viel Skepsis gegenüber den Entscheiden des russischen Präsidenten. Es sind dann auch viel, muss man hinzufügen, gehört auch zur Wahrheit, es sind viele kritische Russen auch ausgewandert. Aber mein Eindruck ist doch der, dass sich die Stimmung insgesamt zugunsten von Putin entwickelt hat in Russland. Das bestätigen mir auch viele Gewährsleute, mit denen ich mich hier unterhalten habe. Einige von ihnen, die vor 2 Jahren noch die Entscheide kritisiert hatten, sagten mir im Gespräch, ja, sie müssten zugeben, rückwirkend, Putin habe die Situation klarer analysiert als sie und es sei ihnen nicht bewusst gewesen, wie stark eigentlich die westliche Seite, und da meinten sie vor allem auch bestimmte Regierungen, also nicht irgendeine Kollektivbeschuldigung, versucht da immer sich sehr präzise auszudrücken, sie hätten es nicht gedacht, wie stark eigentlich die westliche Seite da schon in der Ukraine tätig gewesen sei und versucht eben habe, diese Ukraine gewissermaßen als Waffe gegen Russland zu stellen. Das deckt sich mit übrigens Erfahrungen, die ich gemacht habe, nicht zuletzt im Herbst 22 in Berlin, als ich die Gelegenheit hatte, mit hochrangigen amerikanischen Generalen zu sprechen, die ganz offen, frank und frei darüber geplaudert haben, über ihre Überzeugtheit, dass Russland den Krieg eigentlich schon verloren habe, Oktober 22, und dass es jetzt das Ziel sein müsse, der Amerikaner und ihrer Verbündeten, den russischen Präsidenten Putin, abzusetzen und Russland aufzuteilen wie Jugoslawien oder Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die Empfindung, die Einschätzung, dass von Seiten des Westens zumindest versucht wurde, von Seiten der Amerikaner, Russland nicht einfach nur zu schwächen, sondern als Staat gewissermaßen zu zerstören, das ist nicht einfach nur an den Haaren herbeigezogen und Paranoia. interessant, wie sich da jetzt auch in Russland die Wahrnehmungen, die Perzeptionen verändert haben und eben Putin gewissermaßen rückwirkend von einer wachsenden Mehrheit der Bevölkerung als ja doch jemand eingeschätzt wird, der diesen Konflikt realistischer gesehen habe als viele seiner auch in Russland lebenden Kritiker und Skeptiker. Das so etwas wie der Versuch eines Fazits der Schlussdiskussion an diesem St. Petersburger Wirtschaftsforum. Für mich eine hochinteressante Wiederbegegnung mit dieser Stadt, die ich 1992 zum ersten Mal kennengelernt habe, nicht mehr wiederzuerkennen. Damals die Häuser im Verfall begriffen, sozusagen Abbild des Zusammenbruchs der einstigen Sowjetunion. Man sagte uns, als wir im Hotel ankamen, auf keinen Fall dürft ihr am Abend raus. St. Petersburg war das Hauptquartier der russischen Mafia, kontrolliert von Gangs wie die Privatarmeen von Warlords, die hier gewütet haben. Und das hat übrigens den russischen Präsidenten Putin auch stark geprägt, dass er hier in den 90er Jahren als Assistent des damaligen Bürgermeisters Sobchak mit diesem organisierten Verbrechen fertig werden musste. Und das wird eben auch von Seiten vor allem der älteren Generation Putin attestiert, dass er das da niederliegende Russland, den verwesenden Riesenleichnam eines einstmaligen Superstaats, irgendwie wieder aufgerichtet, zusammengeführt hat und eine gewisse Ordnung zustande brachte und auch die Wirtschaft stärker, als man das vielleicht sogar selber als Russe erwartet hätte, da wieder in Form brachte. Und ein gewisses Selbstvertrauen, ein großes Selbstvertrauen ist hier durchaus zu spüren. Das sind Fakten, das sind Facetten, die man bei uns weniger zu hören bekommt. St. Petersburg ist ja eine ganz spezielle Stadt. Zum einen natürlich wunderschön, auf der anderen Seite haftet diese Stadt auch etwas Trügerisches an. Sie hat etwas Inszeniertes, möchte man fast sagen, etwas Kulissenhaftes. Und sie ist ja auch als Willensleistung vom berühmten Romanow-Zaren Peter dem Großen mit einer gewaltigen Kraftanstrengung, ohne Rücksicht auf Verluste an Mensch und Material, aus einem Sumpfgebiet, aus dem ja eben sumpfigen Boden gestampft worden, ausgestattet mit südländisch-europäischem Flair, Anklänge aus Paris, Italien, aber auch Holland, mit dem Ziel, gewiss die europäischen Rivalen, die anderen Königshäuser zu beeindrucken und vielleicht auch die Russen davon zu überzeugen, dass die hässlichen Klischees eben nicht stimmten, die damals schon an den Fürstenhöfen Europas über Russland im Umlauf waren. St. Petersburg, ein hochinteressantes Symbol, ein Monument, könnte man auch sagen, der russischen Geschichte zwischen Glanz, Größe, Elend, Zusammenbruch, Wiederaufstieg, Krieg und Frieden. Auch viele Romane spielen in St. Petersburg. Ich habe versucht, in einigen geschichtlich grundierten Sendungen Ihnen darüber auch zu berichten, Ihnen einen Eindruck zu vermitteln. Vieles von dem haben wir noch gar nicht aufgeschaltet. Das werden Sie dann im Verlauf der nächsten Woche sehen. Wir werden das dann auch wiederholen, vermutlich in der Sommerzeit, wenn Sie etwas mehr Freiraum haben, um sich solche Sendungen anzuschauen. Mein Ziel dabei natürlich auch die Inspiration, die Völkerverständigung, ja, Sie zu interessieren, sich auch mit jenem Land auseinanderzusetzen, das jetzt in unseren Medien natürlich einhellig nur noch und ausschließlich negativ beschrieben wird. Natürlich gibt es viele Dinge, die man kritisieren kann an Russland, an Russlands Politik, das ist auch unbenommen, aber es ist eben nie alles schwarz oder weiß, sondern die Wirklichkeit, das Leben, alles Menschliche ist grau durchwirkt. Und wir hätten es zwar immer gern sehr übersichtlich und eindeutig, aber eben es ist meistens eigentlich immer viel komplizierter, als der beschränkte menschliche Verstand es sich dann jeweils zurechtlegt. St. Petersburg, ja eben so eine Art Filmkulisse auch, eine Art Hollywood unter den Städten. Man weiß nicht so recht, ist das Potemkin, ist das Illusion, ist das sozusagen der Inbegriff Russlands, was wir hier sehen, oder ist es das Gegenteil Russlands, eben gewissermaßen eine Projektionsfläche, eine Darstellung von Realitäten, wie man gerne vielleicht sein möchte, aber nicht ist. Hochinteressant hier die schillernde Mehrdeutigkeit dieser Stadtkulisse. Ich habe auf meinen Rundgängen da durch die Prachtstraßen, auch den Kanälen entlang, ein stählernes Monument noch entdecken können, und zwar den Panzerkreuzer Aurora. Unglaublich, ist hier fest verteut seit über 100 Jahren, habe auch eine Sondersendung darüber gemacht. Das ist das Schiff, das wie kein anderes auch die russische Geschichte und die unterschiedlichen Strömungen verkörpert, sozusagen auch ein stählerner Mythos, der da durch alle stürmischen Gewässer hindurchging, zwischendurch sogar mal sank, musste wieder vom Boden, vom Grund der Neva des Flusses hochgehoben werden, wurde restauriert. Also auch der Überlebenswille, die Überlebenskraft Russlands kommt in diesem Schiff zum Ausdruck, wie überhaupt St. Petersburg, das einstmalige Leningrad, eine Art Denkmal des Überlebenswillens ist. Diese Stadt ist ihr eigenes Denkmal geworden, wenn man an all die Stürme denkt, die darüber hinweggezogen sind. Der größte vermutlich das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Müssen wir vor allem auch in Europa, in Deutschland immer wieder in Erinnerung behalten, dieser völkermörderische Belagerungszustand während der Russlandoffensive der Hitlerarmee. Man hat da versucht, diese Stadt regelrecht auszuhungern, fertig zu machen. Es gab grässliche Szenen, Hunderttausende von Toten, aber St. Petersburg, Leningrad hat auch das überstanden, hat überlebt. Also die Russen, was immer man sagen will, es sind Überlebenskünstler, gewissermaßen stellvertretend für alle Menschen. Wir würden uns ja alle als Überlebenskünstler bezeichnen. Und auch interessant in diesem Zusammenhang, dass eben die wirtschaftliche Kriegsführung, also die Hungerwaffe, das Aushungern einer Stadt, das wird heute etwas gering eingeschätzt, man schaut nur aufs Militärische, aber die Sanktionswaffe des Wirtschaftskriegs, der Brotsperre, wie es früher geheißen hat, das ist etwas vom Fürchterlichsten, was aber als solches gar nicht mehr wahrgenommen wird. Wir haben jetzt viel Bewegung hier um uns und hinter uns, weil die Kongress-Schlusszeremonie jetzt zu Ende gegangen ist. Jetzt kommen jetzt dadurch einen Ausgang alle Berühmtheiten und wichtigen Politiker, darum haben sich dort die Journalisten aufgestellt. Wir wenden uns jetzt noch zum Abschluss dieser Einschaltung der neuen Ausgabe der Weltwoche für Deutschland zu. Und da haben wir eine Titelgeschichte, die, glaube ich, sehr viele Leute in der Bundesrepublik bewegt. Geschrieben von meinem Kollegen Roman Zeller. Er hat sich unterhalten mit dem Polizisten und Bestsellerautor Manuel Ostermann. Sein Fazit lautet: Kein sicheres Land heute. Deutschland, kein sicheres Land heute. Das ist das elektronisch gespiegelte Titelblatt der E-Paper-Ausgabe für Deutschland. Schwarz, Rot, Gold, aber mit verlaufenden Farben. Kein sicheres Land mehr, vor allem der Direktimport von Islamisten in die Bundesrepublik wird hier angeprangert von diesem Polizisten und Bestsellerautor. Er sagt, wir wissen gar nicht, wen wir da holen, vor allem auch über die Flüge aus Afghanistan. Das sind ganz schwerwiegende Entwicklungen, die da stattfinden. Eine nüchterne, schonungslose, aber wie ich meine, sehr realistische Einschätzung der Lage jetzt in der Bundesrepublik. Frauen ohne Kinder, Aufstand gegen die Biologie, ein Thema, das in vielen Medien momentan zu reden gibt. Warum sind eigentlich diese Geburtenraten so tief? Unsere Autorin Daniela Niederberger hat sich damit beschäftigt. Israels gerechter Krieg gegen die Mullahs. Pierre Heumann, unser Tel Aviv-Korrespondent, mit einer auch sehr persönlich gefährten Einschätzung zu diesem Krieg im Nahen Osten, von der Fatwa gegen Rushdie bis zur Atombombe, Blutspur eines Gottesstaates. Das ist die Sicht des Korrespondenten. Mich hat es doch mit einer gewissen Hoffnung erfüllt, dass da noch Verhandlungen stattfinden und dass immerhin die russische Seite überzeugt ist, dass es vielleicht noch einen Kompromiss gibt. Ich bin kein Freund des Teheraner Regimes, der Regierung der Mullahs, aber in meinem realistischen Weltverständnis kann man nicht einfach alle Regierungen, die einem nicht passen, loswerden wollen, dann hätten wir den permanenten Weltkrieg. Das ist übrigens auch eine Aussage, die ich nachzutragen habe. Präsident Putin ist ganz am Schluss gefragt worden, ob er sich eigentlich Sorgen mache, 80 Jahre nach den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs, dass wir an der am Ursprung, am Anfang eines dritten Weltkriegs stehen könnten. Und Putin gab dann doch seiner Besorgnis Ausdruck, hat gesagt, doch, wir haben sehr viele Konflikte und das beschäftigt mich, diese Frage. Das ist fürchterlich. Er wurde in diesem Zusammenhang auch noch gefragt, ob er befürchte, dass die Ukrainer eine dreckige Bombe gegen Russland zünden würden. Putin dementierte, dass sie solche Informationen hätten. Aber sollte es einigen Wahnsinnigen, wie er es nannte, in Kiew, sollte es einigen Wahnsinnigen in dieser Form durch den Kopf gehen, würde er es ihnen abraten. Denn dann müsste man aufgrund der eigenen Nukleardoktrin auf zerstörerische, verheerende Art und Weise zurückschlagen. Also ein besorgter russischer Präsident, der sich da zu den Aussichten des Weltfriedens, auch eines dritten Weltkriegs, äußerte. Und klar, das wird bei uns natürlich dann wieder als zynische Propaganda wahrgenommen, so als ob, ja, hört, Putin solle doch selber aufhören, Krieg zu führen. Ich rate da einfach etwas zur Demut und zum Bemühen, auch jene Seite vielleicht besser zu verstehen oder immerhin zu verstehen, zu versuchen, deren Position auf den ersten Blick vielleicht bei uns nicht einleuchtet. Oskar Lafontaine in der neuen Ausgabe Vertrauen rettet die Welt und Nicholas Farrell, der Mann, der sich intensiv mit dem italienischen Faschismus auseinandergesetzt hat, er beantwortet die Frage, die auch durch die Medien geistert, ist Trump ein Faschist? Nicholas Farrell verneint, er sagt, die Leute, die das sagen, die hätten keine Ahnung. Meine Damen und Herren, das war's für heute mit diesen Bildern jetzt hektischer Betriebsamkeit da im St. Petersburger Kongresszentrum, etwas außerhalb der Innenstadt gelegen. Verabschiede ich mich. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit, für die Anteilnahme, für die vielen Zuschriften, die ich erhalten habe. Hier, wir bleiben dran. Nächste Woche bin ich in den Vereinigten Staaten, in Los Angeles. Man muss immer alle Geländekammern zu besichtigen versuchen. Auch da wieder spannende Gesprächspartner warten auf mich. Auch die Eindrücke aus der Stadt, die jetzt ja auch in die Schlagzeilen gerückt ist, aufgrund der Demonstrationen gegen die amerikanische Regierung. Also es gibt, man kommt aus den Berichten gar nicht mehr heraus. Ich danke Ihnen, gönne mir am Wochenende ein paar Tage mit der Familie, aber dann geht es gleich weiter. Und Ihnen wünsche ich auch ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie auf der Weltwoche dabei. Abonnieren Sie unsere Zeitung, informieren Sie sich über die Angebote im App Store Weltwoche Deutschland oder aber www.weltwoche.de. Die andere Sicht, die unkonventionelle Zeitung aus der Schweiz, die sich immer auch wieder die Freiheit herausnimmt, die Dinge anders anzuschauen, wie man ihnen vielleicht nahelegt oder auch manchmal einprügeln will, wie sie anzuschauen hätten. Merci, macht's gut, eine schöne Zeit. Bis bald, ich melde mich zurück.